Lasst mich heute Abend ein Zeugnis geben von einer Wahrheit, die zentral, wichtig, wenn nicht grundlegend für unsere Vollendung ist. So wie man, wenn man im Vorhof des Heiligtums oder des Tempels stand, nicht ohne weiteres in das Allerheiligste eingehen konnte, sondern durch das Heiligtum gehen musste. So wie man, wenn man den Evangelistendienst erfahren hat und zum Glauben gekommen ist, nicht sofort die letzten Lehrwahrheiten fassen kann, sondern den Hirten- oder Seelsorgerdienst durchlaufen muss, so geht man auch von der Errettung nicht direkt in die Vollendung, sondern muss durch die Heiligung hindurch. Sie ist gewissermaßen der große Bogen, der Brückenbogen, der Spannbogen zwischen der Errettung und der Vollendung, zwischen den beiden Pfeilern vom einen Ufer zum jenseitigen Ufer. Und deshalb möchte ich heute etwas sagen, was uns allen Kampf und Mühe macht. Nämlich, wir sind mehr oder weniger all den natürlichen Trieben, die der Mensch hat, unterstellt, unterworfen. Und diese Triebe, diese natürlichen, seelischen Triebe, die beherrschen je länger, je mehr heute die Politik, die Jugend, die Welt, alles geschehen, im Gegensatz zu dem Geistesleben Gottes. Wenn ich nun, um das klarzumachen, eine Uhr auseinandernehme, eine Taschenuhr oder eine Armbanduhr, so hat jedes Teilchen eine Aufgabe, hat irgendetwas zu treiben, zu tragen, zu bewegen. Und wenn ich ein Teilchen weglasse, dann geht die Uhr nicht. Und so sind auch unsere Triebe, die treiben irgendetwas nach Leib, Seele und Geist. Und alle Triebe im Menschen sind erstens, zunächst in Gott, zweitens, im Menschen verderbt, entartet, befleckt, beschmutzt. Und diese beiden Seiten muss man verstehen, dass es keinerlei Trieb im Menschen gibt, der nicht zunächst in Gott war, göttlich, gut, groß, rein, aber im Menschen, im Fleisch zugrunde ging, entartete. Nun ist es nicht unsere Aufgabe, die Triebe in uns, die verderbt sind, auszurotten. Das kann man nicht und das sollen wir nicht und das dürfen wir nicht, sondern diese Triebe sollen geheiligt werden. Und deshalb lautet mein Thema von der Heiligung der Naturtriebe. Die Heiligung der Naturtriebe, die, ich sage es noch einmal, von Gott kommen, weil sie in ihm sind, aber in uns entarteten, die sollen jetzt wieder zurückgebildet werden in Gottes Art und Wesen. Und eine Heiligung oder eine Religion, die die Triebe des Menschen auswerzen will, herausreißen, ist ungöttlich. Sie soll von Gott ergriffen, erfüllt werden und wieder göttlich werden. Und diesen Prozess nennt die Schrift die Heiligung. Heilig sein heißt erstens für Gott da sein, davon wollen wir jetzt nicht reden, und heißt zweitens so werden, wie Gott ist, wie er sich in seinem Sohne uns vorgestellt hat. Sodass in dem Herzen jedes wahren Gläubigen der Wunsch entbrennt, Herr Jesus, ich möchte in jeder Beziehung mein Denken, Wollen, Fühlen, in meinem Sein und Wesen so werden, wie du bist. Und wenn es dir nicht gelingt, mich so zu machen, wie du bist, dann möchte ich lieber nicht mehr leben. Wenn diese Gesinnung da ist, dann ist die Errettung echt. Und wo diese Gesinnung nicht ist, wo man aus dem Herrn Jesus nur einen Prügelknaben machen will, der unsere Sünden trägt, aber nicht als den Herrn, als den Gebieter, der unser ganzes Wesen erfasst und transformiert, umbindet, dann ist es faul. Wir werden davon morgen früh zu reden haben, so Gott will. Ich möchte nun zeigen, dass es eine Reihe von Trieben gibt in unserem Leben, die sind durchaus keine Sünde. Um mal gleich das Letzte vorwegzunehmen, der Geschlechtstrieb im Menschen ist keine Sünde, sondern etwas Gottgewolltes in ihn hineingelegtes. Wir werden darauf zu sprechen kommen und uns verstehen. Ich will nun eine Anzahl Triebe nennen und will dann versuchen, euch zu zeigen, wie die Schrift darüber redet, und wir werden staunen, wie Gottes Wort, ich kann ja nur wenige Striche ziehen, wie Gottes Wort auf diese Dinge eingeht und dabei wunderbare Zusammenhänge enthüllt. Die Heiligung der Naturtriebe. Ich zähle euch zunächst einmal ein paar Triebe auf. Die Geselligkeit, die Geltung, die Ehre, das Ansehen, der Besitz, die Herrschaft, die Freude, das Wissen, das Essen, das Trinken, das Schlafen und der Liebestrieb. Das sind natürliche Triebe, die Gott in uns hineingelegt hat. Ich sage es jetzt zum dritten Mal. Die ursprünglich in Gott heilig gerechnet und vollkommen sind, aber im Fleisch entarteten und uns in ungeheure Nöte und Spannungen bringen bis zur Selbstvernichtung. Da müsste man die Geschichte der Menschheit in ihren Abarten und so weiter betrachten. Das wäre ein unerhörtes psychologisches und medizinisches und kulturelles Thema. Darüber sprechen wir nicht. Wir bleiben bei unserem Buch, beim Wort Gottes. Und ich zeige Folgendes. Erstens, der Trieb der Geselligkeit, dass der Mensch nicht allein sein will und nicht verstummt in seiner Qual und nicht in eisiger Einsamkeit erfriert. Dieser Trieb zur Geselligkeit ist von Gott in den Menschen hineingelegt und ist im Menschen dann allerdings entartet. Ich lese 1. Mose 2,18, wo geschrieben steht, Yahweh El sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch einer sei. Also die beiden großen Prinzipien des Passiven und Aktiven oder des Männlichen und Weiblichen oder des Duldenden und Leistenden, wie man es nennen will, dass die in einer Person drinstecken. Wollen wir mal sehen, wie wir doch die Lieben unterbringen. Dieses Wort seinesgleichen, und jetzt seht ihr schon die Tragödie, kann man auch übersetzen, ihm entgegen. Was kann heißen, ihm entgegen, aufgeschlossen gestellt oder auch gegen ihn, sodass eine Spannung der Geschlechter und eine Zuneigung der Geschlechter fast immer miteinander verbunden sind. Hier liegen schon letzte wunderbare Dinge, die man soziologisch und so weiter gar nicht auf den ersten Blick sieht. In Gottes Wort, schon allein durch das feine Wort, ist ja der Urtext im Sinn, das Wort nicht im Hebräischen. Also ihm entsprechend, ihm geziemend, auf ihn zu.
Zu ihm passen.
Zu ihm passen, aber auch ihm entgegen, damit eine gewisse Spannung entsteht. Deshalb ist eine Ehe erstens ein Zusammengehen, ich werde in meinem letzten Punkt nochmal darauf zurückkommen, eine Ehe etwas, wo zwei Dinge, die sich zusammengezogen fühlen, mit einem unerhörten starken Drang, wo die befriedigt wird durch die Ehe und wie dann zwischen den beiden eine Spannung entsteht und ein lebenslanger Kampf, wo eins das andere erzieht, wo eins am anderen stirbt, wo eins am anderen Liebe lernt, durch Opfer und Verzicht, das ist das Geheimnis. Wir sehen schon in diesem ersten Punkt tiefe göttliche Geheimnisse enthüllt, die Geselligkeit, das Zusammengehen, das geht aber nicht nur im Blick auf die Ehe, sondern auch im Blick auf die Kameradschaft, auf die Freundschaft und auf den Dienst. Jesus sandte seine Jünger aus, nicht jeden allein als Einzelgänger, sondern er sandte sie aus, jawohl, zwei und zwei. Und Paulus, der sagt,
dass er bewegt würde, weil er seinen Mitarbeiter, seinen Bruder nicht fand. Und diese Bewegung war nicht eine Sache der Seele, sondern des Geistes. Er war nicht in der Psyche, in der Seele bewegt, sondern im Geist. Ich will euch das vorlesen, 2. Korinther 2, Vers 12 und 13. Brüder, hier sehen wir schon in großartige Dinge hinein, dass wir sehen, dass wir erkennen, verstehen, dass die Sache, die wir als seelisch abtun, dass sie in Wirklichkeit Funktionen des Geistes sind. 2. Korinther 2, 12 und 13, glaube ich, ja, so ist es. Ich lese 2. Korinther 2, 12 und 13. Da steht geschrieben, als ich nach Troas kam, für das Evangelium des Christus, Troas heißt Durchbohrung nebenbei. Durchbohrung. Mehr will ich nicht sagen im Augenblick. Für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Auch hier sehen wir das Gesetz oder der Trieb der Geselligkeit, des gemeinsamen Dienstes, der Zusammengehörigkeit von Mann und Weib oder auch der Zusammengehörigkeit von zwei Menschen, die Gott lieben und ihm dienen. Und diese Liebe war einem größer als Frauenliebe. Wer war das? Wer war das?
Jonathan,
der Gottgegebene. Deine Liebe, sagt Jonathan, war mir süßer denn Frauenliebe, weil das Geistliche, die Gemeinschaft des Dienstes, des Zeugnisses, des Lebens für Gott eben in der höheren Sphäre ist und die Frauenliebe in der, mehr in der seelischen Ebene, obwohl auch in der seelischen Ebene, obwohl auch das in die geistliche gehoben werden muss, das ist ja der Sinn der Ehe, dass man sich gegenseitig in den Himmel liebt, zu Jesus liebt. Das ist der Sinn. Wenn das nicht erfüllt wird, dann sinkt das Seelische ab ins Fleisch und es gibt Tragödien. Ihr seht, wie von hier aus die letzten und tiefsten Menschheitsfragen schon gelöst werden. Das war der erste Trieb der Geselligkeit. So, jetzt will ich mal meine Uhr zurechtstellen, damit ich meinem lieben Bruder Arthur keine Minute wegnehme. Und Geltung, Ehre und Ansehen sind Dinge, die in der Welt große Not schaffen. Das ist der Hochmut, das Geltungsbedürfnis und die Ehrsucht und so weiter. Und die Schrift redet von Geltung, Ehre und Ansehen sehr stark im negativen Sinn. Wo die herrschen, wo die dominieren und regieren, da gibt es Spannungen unerhörter Art. Aber es gibt auch ein gottgewolltes, von Gott gebotenes Maß von Geltung, Ehre und Ansehen. Ich erinnere nur etwa an Römer 2, Vers 12, wo wir lesen, weil wir ja alles von beiden Seiten oder bipolar sehen müssen. Wir müssen zu jeder göttlichen Wahrheit auch die Gegenseite sehen, sonst kommen wir nie hinein in eine klare biblische Schau der Größe und Weite göttlicher Wahrheiten. Römer 2, 12 steht geschrieben. Ja. So viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verloren gehen. Aber Ehre und Herrlichkeit jedem, der sich ausstreckt und der vertraut und der sich hineinbegeben will in die Gemeinschaft mit Gott. Diese Dinge, die auf dem Fleische sich zum Verderben auswirken, wirken sich vor Gott und für Gott zum Guten aus. Gott hat den Menschen auch ein gewisses Maß gegeben, dass er sich zur Geltung bringen darf, dass er eine Ehre bekommt, die ihm zusteht, zum Beispiel die Könige oder die Beamten, die Steuerbeamten, denen soll man Ehre geben, oder auch die Älteren sollen Ehre haben von den Jüngeren, heute ist es ja umgekehrt, und das ist ein göttliches Ziel.
Vers 7.
Ja, ich sehe es. Es ist im 10. und 7. Vers, ich habe mich verirrt. Ich lese noch einmal den 7. Vers vor. Ich habe ihn versucht auswendig euch zu sagen. Im 7. Vers, da heißt es, denen, die mit Ausharren in gutem Werke sich bemühen, Herrlichkeit und Ehre. Und die Unverwesigkeit suchen, bekommen ewiges Leben. Herrlichkeit und Ehre dürfen wir in Unverwesigkeit suchen. Und wer sich danach ausstreckt, im Unverweslichen, also bei Gott, etwas von dem Maß, von der Fülle, von Ehre und Herrlichkeit, die unser Herz braucht. Wir brauchen ein gewisses Maß von Anerkanntsein, von gelobt und geliebt werden, brauchen wir, um existieren zu können. Ein Mensch, der nur geschimpft wird, der nur beiseite gestoßen wird, für den die Mutter keine Zeit hat, den der Vater nur tadelt, aus dem wird nichts. Ich weiß von Menschen, die saßen vor mir in der Sprechstunde, die sagten, mein Vater hat immer gesagt, aus dir wird nie was. Und deshalb bin ich allmählich dahin gekommen, aus mir wird ja doch nichts. Also lass mal alles gehen, hab nichts mehr gelernt in der Schule, stand vor dem Abitur, hab's nicht gemacht, weil der Vater immer sagte, aus dir wird nichts. Und deshalb bin ich verkommen und zugrunde gegangen. Wenn man das mal erlebt hat, das ist erschütternd. Und wenn man einem Menschen sagte, mein Sohn, ich weiß das auch von vielen Männern, mein Sohn, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich, mein Junge. Das gab für den einen Auftrieb, das gab für den eine Entscheidung zum Besseren. Und das hat ihn wunderbar befruchtet. Ich habe da viele Erfahrungen gemacht, natürlich auch in meinem Beruf, wenn ich meine Schulklasse mal lobte und dachte, also der Aufsatz ist großartig geworden. Das habt ihr fein gemacht. Und diese Arbeit war ausgezeichnet, meine Kinder gelobt. Das gab einen Auftrieb und meine Kinder, die leisteten was und freuten sich. Und mir war die Schule, wenn ich morgens in die Schule ging, war mir, als ginge ich zu einem Frühlingsfest. Ja, weil ich dieses Verhältnis hatte. Loben und anerkennen. Aber nicht nur, auch mal ernst reden. Jedenfalls ist beides von Gott in uns hineingelegt, Geltung, Ehre und Ansehen. Und da gibt es nun, ich habe Römer 12, Vers 10 gemeint, deshalb habe ich das verwechselt, gibt es auch in der Schrift eine Heiligung dieser Naturtriebe. Diese Naturtriebe sollen nicht ausgerottet werden. Man darf nicht einem Kind sagen, du bist ein Sünder, aus dir wird nichts, du bist verloren und so weiter, obwohl das an und für sich wahr ist. Das kann der Heilige Geist uns sagen, du bist eine totale Null, sodass wir zerbrechen. Aber dann zeigt uns der Heilige Geist zum rechten Zeitpunkt, zeigt er uns dann das Kreuz, dass wir nicht untergehen. Das ist das tiefe Geheimnis, was wir lernen müssen. Wenn ich in eine Klasse kam zum Beispiel, wo Linkshänder waren, wenn ich eine Klasse zu vertreten hatte, einen Lehrer, und war da vertretungsweise, und ich sah ein Kind, das Linkshänder war und war gehemmt, war ängstlich und wurde von den anderen ausgelacht, und so ein Kind sah. Da sagte ich, was, du bist Linkshänder? Schämst du dich denn nicht, dass du Linkshänder bist? Und da zackten sie noch mehr zusammen. Und wenn ich merkte, halt, eben hast du die Grenze erreicht, sagte ich, Kind, schäme dich nur nicht. Guck mal, ich bin auch Linkshänder. Ich bin auch Linkshänder. Ich kann alles links machen. Und rechts bin ich etwas unbeholfen. Weißt du, rechts kann jeder, ist kein Kunststück. Aber links, Hellwürste, lass dich nur nicht auslachen und so weiter. Ich habe dadurch manchem Kind geholfen, von seinem Komplex, von seinem seelischen Komplex loszukommen. Eine seelische Lösung vollzogen. Allerdings, ich vollziehe lieber eine geistliche Lösung im Namen Jesu durch Beichte, Handauflegung und Absolution. Die ist mir tausendmal lieber. Die habe ich auch dann hunderte Mal oder tausende Mal vollziehen dürfen in meinem Dienst. So, nur einmal. Geltung, Ehre und Ansehen sind Dinge, die an und für sich, wenn sie entarten, Ungeheures anrichten können. Siehe Adolf Hitler, mehr brauche ich ja nicht zu sagen. Aber wenn sie geheiligt werden, werden sie eine Quelle von Kraft und Glück und göttlicher Vollmacht. Diese Stücke. Ich will weitergehen? Oder willst du was dazwischen sagen?
Jawohl, ich sehe Adolf Heller.
Ich weiß es nicht, ist das ein Schalk oder ist das ein heiliger Ernst, meinem lieben Arthur? Ja, drittens, Besitz. Wir wissen, dass der Sozialismus sagt, Besitz ist Diebstahl. Der hat eine Villa und er hat ein Auto und er hat Geld, das ist ein Dieb. Denn wir Arbeiter haben das verdient, wir Arbeiter. Ja, Besitz ist Diebstahl. Das ist ein furchtbares Wort, das ist gar nicht wahr. Die Schrift redet ganz anders. Auf der einen Seite wird alles, was wir nicht aus Gottes Händen nehmen, es sei Freud oder Leid, es sei Besitz oder Armut, das gereicht uns zum Fluch. Aber alles, was wir aus Gottes Händen nehmen, es sei Gewinn oder Verlust, es sei Reichtum und Ehre, oder es sei Schimpfung und unterdrückt werden. Was wir nicht aus Gottes Händen nehmen, wird uns zum Fluch, und was wir aus Gottes Händen nehmen, wird uns zum Segen. Das ist ein wunderbares Wort, meine Brüder, und gehört mit zu der Heiligung der Naturtriebe. Die Heiligung vollzieht sich dadurch, dass wir es aus Gottes Händen nehmen. Sag nur, Gott, du siehst, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich kann das nicht und kann jenes nicht, und habe hier eine böse Erbmasse. Oh Gott, aber es hat dir wohl gefallen, mich so zu machen, wie ich bin. Ich danke dir dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Da hört man auf zu beneiden, da wird man ein froher, gelöster Mensch. Jeder von uns hat gute Qualitäten, eine Reihe, und hat aber auch ein paar weniger gute Qualitäten. Jeder von uns. Und wenn wir uns damit abfinden und sind nicht neidisch oder nicht hochmütig, sind nicht verzweifelt, deprimiert oder geraten nicht in die Hybris, das heißt in den Hochmut, und nehmen das aus Gottes Hand, du hast nun einmal so mit mir gemacht, du hast den zu einem hohen Akademiker gemacht, mit hoher Bildung, mit Studium, Doktortitel, und hast ihm Reichtum und Ehren Ansehen gegeben, und mich hast du zu einem kleinen Würstchen gemacht, gut, ich danke dir dafür, so ist recht, der Wurm ist genauso glücklich da unten wie der Cherub am Thron. Wenn wir das einmal verstanden haben, und zwar aus dem Wort Gottes heraus, und zwar in der Verbindung mit Jesus, denn Jesus ist beides gewesen. Er war der Herrlichste vor allen und war der Ärmste und Gequälteste und Geplagteste von allen. Hat alles durchlitten. Und Paulus sagt, auf das ich allen alles werde. Dann verstehen wir auch die Heiligung der Naturtriebe. Dann verstehen wir auch die Danksagung für das, was nach außen hin wie Minderwertigkeit aussieht. Und das ist Heiligung. Und ohne diese Brücke der Heiligung gibt es keine Vollendung, meine Brüder. Ich gehe aber weiter und sage, viertens, die Herrschaft, dass man herrscht, dass einer herrscht über andere. Ist das Gott gewollt?
Ja.
Der Kommunismus sagt, nein, die Herren, die herrschende Schicht wird abgeschlachtet. Und das haben die auch mehrfach gemacht. Im Lauf der Weltgeschichte sind mehrfach die herrschenden Schichten einfach abgeschlachtet worden. Die Folgen waren grauenhaft. Ich weiß von Leuten, die dort waren im Kongo-Gebiet, wo die ehemaligen Regierungspaläste der regierenden Völker, wo die entleert wurden, die sind heute überwachsen vom Urwald und da herrscht ein Chaos. Ich weiß von Leuten, die dort waren, die haben ja das beschrieben, die haben das gesehen. Die Herrschaft, dass wir herrschen, das ist etwas Gott gewolltes. Und zwar sollen wir herrschen, und zwar steht da im Urtext, Basileo, königlich herrschen, worüber? Über die Sünde, jawohl, wir dürfen königlich herrschen über die Sünde. Da dürfen wir jetzt uns proben, und wer diese Herrschaft, den Herrschaftsanspruch Gottes und der Herrschaftsanspruch unseres Herzens, Herr, ich möchte nicht im Finstern leben, ich möchte mich nicht im Schmutz wälzen, ich möchte rein und heilig sein, ich möchte vor deinem Angesicht leben. Wenn wir diesem Herrschaftsanspruch nachkommen, werden wir glückselige Menschen und werden später einmal in der Vollendung betreut werden mit größeren Dingen. Wenn ich euch frage, wozu ist Jesus gestorben und auferstanden? Wozu? Na, was würdet ihr dann sagen? Sagt mal auf Römer 14, Vers 9. Römer 14, Vers 9. Hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche, sowohl über Tote als über Lebendige. Und wenn wir Nachahmer Christi sind und wenn wir der Verheißung und der Berufung Jesu Christi teilhaftig werden, dann gehen wir unsere Sterbenswege und unsere Auferstehungswege im Glauben, auf dass wir herrschen, du und ich, über Tote und Lebendige. Und das eröffnet uns etwas von unseren Zukunftsaufgaben. Und so ist dieser Trieb, dieser Naturtrieb, über andere zu herrschen, nicht der größere Bruder, der will den kleineren Bruder oder das Schwesterchen unterdrücken und die müssen ihm folgen, müssen ihr Spielzeug geben und so weiter. Und wenn da die Eltern nicht eingreifen, das ist eine böse Sache. Wenn dann die Eltern nicht den Spieß rumdrehen, sagen, guck mal, du bist so groß. Gib's deinem Brüderchen, gib's deinem Schwesterlein, tu das. Und das heißt du, dass du wirklich ein Junge bist, in dem etwas steckt, etwas Göttliches. Und wenn wir dann, wenn sie etwas größer sind, dann sagt, seht ihr mal, der Größte war, der über alles geherrscht hat, der alles geschaffen hat, der alles ins Dasein gerufen hat, der ist herniedergekommen und ist ein schwacher Mensch geworden und hat den Ärmsten gedient und hat schweigend sich wie ein Lamm töten lassen. Das heißt, es war der Heiland, das hat er für dich getan. Und wenn du ihn lieb hast, dann mach's gerade so. In den kleinen Dingen, beim Spielzeug des Brüderleins und so weiter, da kann man auf diesem Wege wunderbar Menschen zum Evangelium führen. Und das gibt eine Charakteranlage, das führt in die Heiligung hinein. Werden wie Jesus war, auf dass er herrsche. Wenn aber der Herrschertrieb, die Herrschsucht, ins Fleisch gerät. Ich erinnere an einen Genghis Khan, an Alexander der Großen und dann an all die großen Tyrannen dieser Welt. Dann gibt es Katastrophen ohnegleichen. Ja. Oder die jetzige Einstellung der chinesischen Regierung, die sagen, wir können von unseren 700 Millionen ganz gut 300 Millionen Einwohner opfern. Dann haben wir noch 400 und mit denen überschwemmen wir die übrige Welt. Ich will es mal ganz stark ausdrücken. Auf, dass er herrsche. Bruder und Schwester, du sollst herrschen. Und du sollst eine weit größere Herrschaft haben über Tod und Lebendige. Neuzeugen, die Welten erfüllen. Wenn du jetzt in der Erprobung es dir schenken lässt, über die Sünde zu herrschen. Nur wer sich selbst beherrschen kann, in der Kraft des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes, in der Liebe Jesu, der kann und wird auch einmal über andere herrschen. Was ist das für eine grandiose Linie? Die Heiligung der Naturtriebe. Ich gehe weiter. Ich will ja versuchen, euch möglichst viel zu sagen. Das nächste ist die Freude. Die Freude ist nicht etwas beim Evangelium, was so nebenbei gegeben wird. Die Freude ist ein Herzstück des Evangeliums. Euangelion heißt Freudenkunde. Und Gott selbst sagt, ich will mich freuen, ich will jubeln, ich will frohlocken über mein Volk. Über was für ein Volk? Über Israel, das zur Hure geworden ist. Will Gott sich freuen, will Gott jubeln und frohlocken. Und das ist eine Steigerung. Beim Heidentum, und da seht ihr einmal den unerhörten Unterschied zwischen dem biblischen Evangelium mit seinem Licht und Lebens- und Freudenkräften und dem finsteren Heidentum. Im Heidentum heißt es, wenn es einem gut ging, da sagte er, mir grauet vor der Götterneide. Im Heidentum sind die Götter neidisch. Das sind nämlich lauter Dämonen. Die Götter Griechenlands, die verherrlicht wurden von eurem, von unserem, würde ich sagen, Friedrich Schiller, die Götter Griechenlands, die als das Höchste und Fünfte dargestellt werden, was der Mensch sehen kann, waren nichts anderes als Dämonen. Die griechische Heldengeschichte und Sagen, das sind lauter Dämonengeschichten, da stecken Dämonen dahinter. Und die sind neidisch. Ihr grauet vor der Götterneide des Lebens. War keinem Sterblichen zuteil. des Lebens ungeteilte Freude war keinem Sterblichen zuteil. War nicht wahr? Wir brauchen vor dem Neid der Götter keine Angst zu haben. Den dürfen wir sagen, ihr seid besiegt auf Golgatha. Jesus ist der Herr, der ist der Freudenbringer. Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide. Jesus, meine Zier. Ach, wie lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Wir dürfen den Menschen sagen, wo dir Freude ist. Es gibt eine Fülle von Freude, die ist in Christo Jesu. Aber wer diese aus der Freude ein Geschäft oder eine Industrie macht und Freudenmädchen und Freudenhäuser und wer weiß was, all doch für Freuden dahinstellt, der dient dem Teufel und dem Verderben. Meine Freunde, wir müssen das sehen. Es ist Gottes Wille, dass wir in ein strahlendes göttliches Glück hineinkommen dürfen. Die Freude ist im Herzen Gottes, aber ist in unserem Herzen entartet und verdorben. Dafür ließe sich vieles, vieles sagen. Wenn einer stirbt, dann wird ihm gesagt, gehe ein zu deines Herrn Freude. Das heißt, gehe ein in die Freude, die dein Herr hat, in dem Teil. Das heißt aber auch, gehe ein zu deinem Herrn. Und er freut sich darüber, dass er es dich hat und dass du dich mit ihm freuen kannst. Und wisst ihr, worum oder worin die Sünde des ältesten Bruders in Lukas 15 bestand? Seine Sünde bestand darin, dass er sich nicht freuen konnte über die Heimkehr des Lumpen vom Schweinetrog. Das war seine Sünde. Du hast dich nicht mit freuen können. Geschwister, und dir wird viel gesündigt in unseren pharisäischen, pietistischen, frommen Kreisen, weil man diese große Linie, diese göttliche Linie nicht sieht. Zum Evangelium gehört nicht unbedingt eine schwarze Krawatte. Nein, es gehört eine heilige Freude, die bereit ist, auch das Leid zu tragen, weil jede Freude aus dem Leid geboren wird. Die Freude wird aus Leid geboren. Und deshalb, jetzt freue ich mich in den Leiden, sagt Paulus. So was Dummes in den Leiden, da leidet man doch. Gott geboren sind. Und was sagt heute der moderne religiöse Mensch in der Liberalismus? Ob man errettet ist, das kann kein Mensch wissen. Ah, das wäre noch schöner. Nein, das wissen wir. Wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind, denn wir lieben die Brüder. Was ist das für ein wunderbares Wort? Es gibt ein gottgewolltes Wissen. Wenn aber das Wissen
auf sich gestellt ist,
dann ist das. Dann gibt das Dünkel und Hochmut und gibt einen Satansdienst, wenn man sein Wissen dazu benutzt, um andere zu verdummen und auszubeuten. Es gibt zwei Sorten von Menschen auf der Welt. Ausbeuter, die es verstehen, die anderen auszubeuten. Und solche, die sich ausbeuten lassen. Die zweite Gruppe ist die glücklichere. Ja, meine Lieben, beides zusammen. Weiter, das Wissen. Ich gehe weiter. Jetzt komme ich noch an vier Punkte, die sind eigenartig. Das Essen und Trinken und Schlafen und die Liebe. Darum handelt es sich ja schließlich das Leben im irdischen des modernen Menschen. Essen. Fressen. Ja, der Mensch ist ja viel zu viel. Und kann gar nicht alles verdauen, geht daran zugrunde. Aber darüber will ich nicht sagen. Ich will Folgendes sagen, als ich nach jahrzehntelangem Studium, dahinter kam, was Abendmahl im tiefsten Grunde ist, ihr braucht es nicht zu glauben, ich sage es, ich kann es auch schriftgemäß belegen, das Abendmahl ist das Aufnehmen des Leibes und der Seele Jesu. Deshalb sagt Jesus in Johannes 6, wer mich isset, und mein Blut trinket. Die Blut ist die Seele und er selbst, sein Fleisch und sein Wort, was er sagt, ist der Geist. Geist, Seele und Leib nehmen wir Jesus auf. Wer mich isset, den werde ich senden, so wie mein Vater mich gesandt hat. Der Vater hat einen Sohn gesandt, so zum Retten, zum Lösen, zu befreien, gestorben und tot hineinzugehen in eine unvergleichlich größere Herrlichkeit, als er sie früher hatte. Dazu hat der Vater seinen Sohn gesandt. Und wer mich isse, nicht wer ein Stückchen Brot isst, sondern wer mich isse, den werde ich senden, wie mein Vater mich gesandt hat. Das finden wir in Johannes 6, 57. Meine Freunde, es gibt ein göttliches Essen. Es gibt ein Essen, das ein bewusstes Verherrlichen Gottes ist, denn jede Speise wird durch Gottes Wort und Gebet geheiligt. Und eine solche Speise, die geheiligt ist durch Gottes Wort und Gebet, die sättigt. Und wenn wir Gift trinken, wird es uns nicht schaden. So steht geschrieben. Wir sind tiefe Geheimnisse. Die Speise wird nicht nach Kalorien berechnet und nicht nach Vitaminen, sondern je nachdem, ob sie gesegnet ist und geheiligt ist durch Gottes Wort und Gebet. Und so ist das Essen etwas Heiliges. Und wem es wieder gibt, der frisst wie ein Tier und frisst sich krank und schadet sich mehr, als er sich auferbaut mit. Das sind tiefe Geheimnisse. Geheiligte Triebe. Wenn ein Mensch auferstanden ist aus dem Toten, kann er da auch noch essen. Wisst ihr? Wenn ein Mensch aus dem Toten auferstanden ist, war tot und ist auferstanden, muss er dann auch noch essen. Es hat einer gesagt, Kindlein, habt ihr nichts zu frühstücken und habt ihr nichts zu essen. Und aß dann gebratenen Fisch. Wir warten der. Wird der Herr Jesus in der Auferstehung. Kann man essen, aber man muss nicht mehr essen. Hier eröffnen sich uns weite Perspektiven. Denn da ist ja kein Trakt des Kanals, Magen, des Magen- und Darmkanals und so weiter. Denn der Mensch ist ja nicht Fleisch und Blut, sondern Fleisch und Bein, der Auferstehungsmensch. Nicht Fleisch und Blut. Das sind tiefe Geheimnisse, die ich am Rande nur eindeuten kann. Ich bin gleich am Ende. So ist es auch mit dem Trinken. Wer mein Blut trinkt, Blut ist die Seele, wir werden der seelischen Funktionen und Fähigkeiten Jesu teilhaftig durch das Trinken seines Blutes. Man kann auch sagen, das ist Wein, abendmals Wein. Und ich trinke ihn zum Andenken an Golgatha oder auch zum daran denken, dass der Herr wiederkommt. So kann man es auch machen. Das ist auch gesegnet. Aber wenn man bewusst seine seelischen Funktionen und Qualitäten laufend in sich aufnimmt, Brüder, ich könnte euch eine Fülle von Beispielen erzählen, wie unheilbare gesund wirken im gläubigen Abendmahl. Darüber spreche ich nicht. Ich komme zum Schluss, indem ich sage, auch der Schlaf und die Ruhe sind etwas Gottgegebenes. Aber man kann das auch übertreiben. Und dann gibt uns das Wort, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten. Ja, aber andererseits steht wieder geschrieben, ruhe ein wenig. Und dann ist diese Ruhe, wenn man sie an Gottes Herz legt, wunderbar. Und dann heißt es, ich erwache und bin noch bei dir. Als ich einschlief, war ich bei dir, ich erwache und bin noch bei dir. Und das allerletzte, die Liebe. Dankeschön. Das letzte ist die Liebe. Darüber wäre nun viel zu sagen. Es gibt drei Worte für Liebe im Griechischen. Das erste und zweite steht in der Schrift, das dritte steht nicht in der Schrift. Das erste ist die Agape oder die Gottes- oder Geistesliebe. Und das zweite ist die Philadelphia oder die Bruderliebe. Und das dritte ist Eros, die Erotik, die fleischliche Liebe, die in Hurerei und Ehebruch und Unzucht und Sadismus und so weiter ausadert. Das Wort steht überhaupt nicht in der Bibel. Das dritte ist die Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn wir ihn erkennen und ihn lieben, dann ist das so groß und so wunderbar, dass wir die tiefste Stufe sieghaft überwinden können. Zur Ehre Gottes und glückselige Menschen sind. Heiligung der Naturtriebe. Denn die Naturtriebe sind keine Sünde, aber Gott will sie heiligen, ihm gemäß. Und das ist die Brücke zur Vollendung, die Brücke zum Eingang in jene Welt, nach der wir uns sehnen. Amen. Amen.